Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de und der Jeremy ist heute zu Gast. Guten Morgen.
Hi Manu.
Du bist Jeremy von Superlevel, du warst schon lange, lange nicht mehr dabei.
War zum ersten Mal jetzt mit beim neuen Namen.
Genau, jetzt sind wir endlich Kollegen und du warst immer nur, gut, du bist ja auch viel beschäftigter Podcaster drüben bei wie heißt ihr nochmal, ja, in die Fresse?
Bei diesem anderen Podcast.
Genau, im Nebenstudio sozusagen.
Diesen Indie-Scheiß.
Ja, wir mussten ganz schön oft auf Indie-Themen uns diesen Monat stürzen, weil einfach so wenig released worden ist im Januar. Wenn wir aber so ein Spiel erwischen, wie das heute der Fall ist, heute geht es nämlich um Anti-Chamber oder Anti-Chamber, wenn man es in einer Sprache aussprechen will, da verwischen die Grenzen zwischen dem, was noch AAA ist und was Indie ist, sondern dann geht es einfach nur noch darum, was ist ein gutes, was ist ein verdammt gutes Spiel, und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und ich habe mir dich gewünscht als Podcast-Gast, weil du dich einfach, glaube ich, schon seit deiner Geburt mit diesem Spiel beschäftigst.
Jein. Ich kannte es schon, als es noch Hazard the Journey of Life hieß.
Du Hipster!
Und ein Projekt war von Alexander Bruce. Das war ursprünglich ein Mod für Unreal Tournament 3. Mhm. Irgendwie, da war er noch in der Universität. Und er hat dann irgendwie irgendeinen Preis gewonnen und dann hat er angefangen, das als Standalone-Spiel weiterzuentwickeln.
Genau, war jetzt ewig lang in der Entwicklung, ich glaube sieben Jahre oder sowas.
Lang. Ja.
So richtig, also so die Schlussphase, was man jetzt auch in der Pressemappe und so lesen kann, seit 2009 ist es quasi als Standalone-Spiel in Entwicklung und auch richtig gefördert, so mit dem Indie-Fund und so weiter. Wir hatten das Projekt schon mal kurz angesprochen, wer das zurückhören möchte. In Folge 476 war Dennis auch von Indie-Fresse zu Gast und da haben wir über den Indie-Fund gesprochen und das war eines der Projekte, glaube das siebte oder so, was richtig groß gefundet wurde. Ja?
Genau, beziehungsweise er brauchte für den Endspurt, brauchte er nur ein bisschen Geld.
Ja. Genau, deswegen ist es seit 2009 eben so richtig hauptberuflich in Entwicklung und da davor war das aus der Mod-Community sozusagen entstanden. Aber dann lass uns doch mal vorne anfangen. Anti-Chamber, wer es noch gar nicht mitgekriegt hat, was schwer vorzustellen ist bei dem Hype, der gerade um das Spiel gemacht wird. Erklär doch nochmal ganz kurz, was man sich darunter vorstellen muss unter dem Spiel.
Es ist sehr schwierig.
Ganz kurz.
Es ist sehr schwierig, über Anti-Chamber zu reden, ohne zu spoilern.
Ja.
Ich versuch's trotzdem.
Wir versuchen es, wir schaffen es auch.
In den Worten von Alexander Bruce ist die Welt in Anti-Chamber ein bisschen wie ein Gemälde von M.C. Escher. Mhm. Im Sinne von, dass die Welt oft in sich selbst gefaltet ist und Räume nicht unbedingt Sinn ergeben und unmöglich sind sozusagen. Das ist dann der Punkt, an dem die meisten Leute nach Portal schreien.
Genau. Nochmal kurz zu MC Escher. Jeder MC, ich sage immer MC Escher so als alter Hip-Hopper, weißt du?
Der ist Holländer, jeder, oder? Ist er gewesen.
Ja. Jeder kennt dieses Bild von MC Escher, wo diese Personen die Treppen hochlaufen und die Treppe sich immer wieder selber auf der untersten Stufe berührt und es quasi eine unmögliche Stufe gibt.
Genau.
Ja,
und ein ganz berühmtes ist auch dieser unendliche Wasserfall.
Genau.
Und
diese Phänomene als Spiel verpackt. Das ist so genau, quasi ist die erste
ganz,
Vorstellung.
Ganz guter Einstieg zu Anti-Chamber, einfach diesen Vergleich ziehen zu Escher. Mhm. Und das Spiel spielt ganz stark mit den Erwartungen der Spieler. Also es ist in der Ego-Perspektive findet das statt. Man bewegt sich da durch die Welt. Und viele Regeln, die man so kennt, werden einfach mal nicht beachtet und man muss entsprechend ein bisschen neu lernen, wie überhaupt die Welt funktioniert.
Genau. Es ist ein Erkundungsspiel. Also Metroid ist eine ganz große Inspirationsquelle für ihn gewesen, hat er auch oft gesagt. Und er bezeichnet es ja selber als, lass mich nicht lügen, als non-euclidic psychological exploration game. So, also psychologisches, genau. Erkundungsspiel trifft es ganz gut. Und genau. Nicht euklidisch ist ein geometrischer Ausdruck. Also genau. Sprich diese Escher-esken Phänomene, oder?
Richtig, also für Räume, die einfach keinen Sinn ergeben.
Genau. und eine psychologische Erkundungsspiel. Es ist, sind einfach ganz viele Rätselkammern sozusagen aneinander gesteckt, wenn man es jetzt mal rein trocken betrachtet. Mhm. Und diese Kammern sind miteinander verbunden, deswegen Anti-Chamber. Man ist in so einer Art Testlabor. Das ist das Einzige, was eigentlich so groß an Portal erinnert. Aber im Gegensatz zu Portal fehlt so diese ganze Narrative. Also es gibt keine GLaDOS, keine übergreifende Geschichte. Du als Charakter wirst nicht irgendwie charakterisiert, es gibt keinen Spiegel, in dem man irgendwie einen Freeman oder sowas sieht. Also das spielt alles gar keine Rolle, sondern es beschränkt sich wirklich auf diese, auf das, ja, auf den Ausgang dieses Labyrinths eigentlich zu finden. Das ist ein klassisches Labyrinthspiel, würde ich sagen.
Genauso hätte ich es auch genannt, eher Labyrinth als Testlabor.
Ja. Aber es hat so dieses Klinische, deswegen erinnert es an Portal, glaube ich, auch.
Ja.
Es hat so dieses Klinische, weil er, dieser Alexander Bruce, das ganz komplett alleine entwickelt hat. Und grafisch orientiert er sich eigentlich an, an weißen Räumen.
Oder? Ja, und wenn er Farben benutzt, dann sind das sehr starke und grelle Farben.
Ja.
Also es ist das sehr, hat natürlich einen Vorteil, dass er alleine nicht groß rumtexturieren musste.
Genau.
Aber sieht auch cool aus, finde ich. Manche Leute nervt's, aber ich finde es.
Ja, schön. Es ist so eine Mischung. Also man merkt, dass dieser Grafikstil, den er gewählt hat, dieses Unterkühlte, dass das natürlich rückt es diese ganze Rätselgeschichte in den Vordergrund. Aber man merkt schon auch, oder ich habe immer so das Gefühl nicht losgeworden, dass er das auch aus dem Zweck heraus gemacht hat, um eben sich die ganzen Texturen und eigentlich die Grafik sparen kann. Also es ist nicht so bewusst zurückhaltend eingesetzt, nicht so spartanisch mit Absicht, dass man sagen würde, das ist so ein richtig geiles Helvetica-Design oder so. So ist es nicht.
Ja, und man sieht auch, dass da nur ein Mensch dran gearbeitet hat.
Ja.
Also manche Ecken, keine Ahnung, würde dann ein Valve oder so,
genau,
ist nicht so wegpolieren.
Ja. Auch wenn es jetzt 7 oder 9 Jahre in Entwicklung war, man merkt, dass es einfach ein Indie-Projekt ist, was dann mit sehr viel Liebe und Herzblut auch zu Ende fabriziert wurde, aber es hat schon deutlich mehr ein paar holprige Ecken, die man von einem 150-Mann-Studio natürlich nicht erwarten würde, klar.
Ja, aber es ist trotzdem ganz, ganz cleveres Design. Und was wir noch nicht erwähnt haben, die Puzzles sind absichtlich so designt, dass nicht wie bei einem herkömmlichen Puzzlespiel die Lösung erst vorgegeben wird oder demonstriert, die Mechanik sozusagen dem Spieler beigebracht und dann darf er es 100-mal anwenden, sondern oft ist es andersrum, dass man irgendwie vor einem Hindernis steht plötzlich und dann erstmal anfängt nachzudenken und herum zu experimentieren und sich einfach viel cleverer fühlt danach, weil man es wirklich selber gelöst hat. Und ja, die Belohnung quasi ist das Lösen selbst, beziehungsweise einer der vielen weisen Sprüche, die so an den Wänden kleben.
Was ja auch auf die Spitze getrieben wird, wenn man einen Raum geschafft hat und ein Rätsel gelöst hat, dann kriegt man meistens den Hinweis.
Genau, wie erst danach.
Ja, dann kriegt man so diesen typischen Hinweis. Manchmal lohnt es sich irgendwie gegen die Wand zu rennen. Ja, also so ein Spruch irgendwie poetisch ein bisschen eingelullt. Aber den kriegt man, nachdem man irgendwie einfach mal gegen eine Wand gelaufen ist, um zu gucken, was passiert. Und ja, das zieht sich auch durchs ganze Spiel hindurch.
Genau, es ist wirklich sehr effektiv. Und ich hatte wirklich so 2, 3 Momente. Ich weiß nicht, im Englischen nennt man das dann mind blown. Ja. Ich natürlich will ich es jetzt nicht spoilern, aber ich hatte dann eine Lösung gefunden, wo es sich wirklich anfühlte, als hätte ich wirklich gerade den Macher überlistet.
Also, genau,
als hätte ich eine Lösung gefunden, die er gar nicht sich ausgedacht hat. Und das ist einfach fantastisch.
Und es geht auch. Also es gibt auch einige Stellen, wo man das machen kann. Hat er auch auf Twitter eben bestätigt, dass es durchaus Stellen gibt, die man mit Brute Force sozusagen, mit reiner Geduld und mit reiner Hartnäckigkeit auch schaffen kann, obwohl man sie eigentlich noch nicht schaffen kann. Aber es gibt eben ganz viele solche Stellen, die du jetzt eben meinst. Ich weiß genau, welche Stelle du meinst, wo man denkt, boah, bin ich schlau, ich hab's geschafft. Und dann merkt man aber danach, ja, das war ja auch der richtige Weg, obwohl es sich so ein bisschen tricky angefühlt hat und man fühlte sich so sneaky, so hihihi, ich hab's irgendwie geschafft. Und das kann er wirklich verdammt gut. Und das geht auch nur, weil diese Lösung eben dir nicht mit Neonschildern vorpräsentiert wird, wie eben bei Portal und ganz extrem bei Portal 2.
Genau.
Was natürlich aber schon auch Absicht in den Spielen ist, das kann man denen ja gar nicht so vorwerfen, weil sie dadurch natürlich viel linearer, viel massentauglicher auch sind. Und man muss es eigentlich schon auch so sagen, für den Normalspieler oder für jemanden, der sich nicht so verbeißen will an so einer harten Nuss, kann es schon auch sehr frustrierend sein. Also diese, ich zeige dir jetzt eine Grundmechanik und danach kannst du die anwenden und Spaß haben, funktioniert hier nicht. Also wenn du dich festgebissen hast und du willst nicht im Internet nachgucken, kann es auch sein, dass du mal irgendwie ein paar Stunden nicht weiterkommst.
Genau,
da kannst also machen, was du willst. Ja.
Das kann auch wirklich sehr frustrierend sein. Das ist Fluch und Segen, ein bisschen designtechnisch.
Ja.
Und das ist halt dieser Metroidvania-Aspekt des Spiels, dass man bestimmte Hindernisse nur mit bestimmten Fähigkeiten, die man auch erstmal finden muss, überwinden kann. Aber wenn man schlau genug ist und stur genug, dann kann man diese Sequenz, das ist ein Begriff aus der Speedrunner-Community, diese Sequenz auch durchbrechen und Abkürzungen nehmen. Aber das ist alles voller Absicht. Und er findet das auch total cool. Also er überlegt gerade, ob er diese Ecken noch irgendwie auf die Spitze treibt in späteren Updates.
Ja. Also das Spiel, man muss nochmal vorne ansetzen, du kommst in diesen Raum rein, in dieses Testlabor, wenn du das Spiel startest, und das ist der Ausgangspunkt für alles. Also da ist eine Übersichtskarte, wo du so auf die Map guckst, die sich nach und nach vervollständigt, je mehr Räume du entdeckt hast. Da kannst du dir quasi einen Überblick schaffen, wie weit bin ich ungefähr. Also du siehst zwar nicht, wo der Ausgang ist, aber du siehst halt so, irgendwann ist die Karte voll und du hast irgendwie Ausgänge, die du noch nicht entdeckt hast, und du siehst irgendwie, kannst auch an der Karte erkennen, wo noch Rätsel quasi offen sind, und kannst dich so vorarbeiten und kannst jederzeit per Mausklick in diese Räume direkt dich reinbeamen.
Genau.
Was eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist. Also man ist nicht wie bei einem klassischen Metroid dann irgendwie auch gefangen in der Situation und muss dann vor und zurück und irgendwie ganz viel Backtracking betreiben, sondern man kann sich jederzeit mit der Escape-Taste wieder in diesen Anfangsraum zurückbeamen und sieht dann eben noch eine Markierung, wo warst du gerade, wo bist du gerade die letzten paar Schritte lang gelaufen, und bekommt dadurch auch eine ganz gute Orientierung. Mir genau. Hat manchmal so ein bisschen die Minimap gefehlt, weil wenn man dann von Raum zu Raum tingelt, an denen man schon war und durch die man schon durch ist, verliert man lernt es dann mit der Zeit irgendwie, diese ganze Landschaft kennenzulernen, aber es ist ein, man verliert halt alles, was man in dem Moment hat, also irgendwelche Sachen, die du eingesammelt hast, Sachen, die du verändert hast in der Welt, resetten sich in dem Moment wieder, wenn du zur Karte zurück willst. Das war ein bisschen ärgerlich. Du kannst dann nicht wieder gleich zurück an die Stelle.
Ja, das ging mir an einem Punkt im Spiel auch so. Ja. Ich glaube, wieder mal der gleiche.
Was aber auch wichtig ist, weil du sonst viele Rätsel viel einfacher lösen könntest, wenn du Sachen mitnehmen könntest. Also schon auch Absicht. Und in diesem Raum, in diesem Anfangskammer, siehst du auch hinter einer Glaswand gleich das Exit. Quasi so diese Moorrübe vor deiner Nase. Die ganze Zeit hängt es vor deiner vorm Gesicht. Hier ist der Exit. Du musst nur durch das Labyrinth laufen.
Das zieht sich auch so durchs Spiel. Man landet öfter mal vor dem Exit. Und
das ist so der subtile Humor im Spiel, der sich dann so ein bisschen durchzieht, ja. Und was war noch? Es gibt noch eine Zeit, die aber auch, was du gesagt hast, so mit den Erwartungen bricht, gell? Also der Counter läuft sofort runter, wenn du im Spiel bist.
Genau.
Und die ersten Speedruns sind jetzt auch quasi da. Wenn du das Spiel einmal durch hast und du weißt, was du zu tun hast, kannst du es wirklich in 10 Minuten bis zum Ausgang schaffen. Was durchaus, glaube ich, auch nur machbar ist, wenn du gewisse Tricks und Kniffe anwendest.
Ja.
Aber der Programmierer gibt dir quasi 90 Minuten, um so ein bisschen künstlich Druck zu erzeugen, was aber völlig untypisch ist eigentlich. Das ist eigentlich so ein Überbleibsel aus alten Spielen, finde ich. Aber im Spiel selber hat es diesen Zeitdruck überhaupt gar nicht, gell?
Ja, wobei dieser Timer, das ist selber auch nur eine Message.
Also, ja, genau.
Das kann man ruhig spoilern, finde ich.
Ja. Aber man kann es eben auch als Anreiz sehen, durchaus.
Ja,
in den 90 Minuten durch das Spiel durchzukommen. Also beim zweiten Anlauf, finde ich, kann man das dann schon auch als Anreiz nehmen.
Ja, und wenn man weiß, was man tut, dann sind 90 Minuten auch wirklich sehr realistisch.
Ja, man muss ja nicht durch alle Räume. Also um alle Räume zu sehen, ich weiß nicht, wie lange du rumgemacht hast, aber ich war
dann relativ stur und wollte auch wirklich alle Ausgänge sehen. Ich habe, glaube ich, 10 Stunden gebraucht.
Genau, habe ich auch auf dem Counter, ja. Ich habe es irgendwann mal irgendwie noch eine Stunde so laufen lassen, weil ich dann in den Think Tank, aka Dusche, gegangen bin.
Ja, ich musste auch echt ein paar Pausen machen, weil irgendwann
das geht nicht anders, ja.
Dreht der Kopf so im Kreis und man denkt, oh Gott.
Es ist wirklich so, es ist so knifflig, ich konnte es eigentlich nicht länger als mal 2 Stunden am Stück oder so spielen, ohne dann, du brauchst diese Pausen auch, um dein Unterbewusstsein Rätsel lösen zu lassen.
Ja, es ist also auch
ganz, ganz ernsthaft Gutes. Gemeint.
Das gehört zum Spiel fast dazu, würde ich sagen.
Du stehst vor einer Situation und weißt überhaupt nicht weiter. Und dann machst du das Spiel aus, kommst am nächsten Tag wieder.
Aus der Badewanne,
Heureka. Ja, genau. Du sitzt in der Straßenbahn und dann auf einmal so, ach, natürlich, klar, das kann ich doch machen. Und hier und da. Und diese ganzen Learnings, Es ist ja ganz interessant, man spielt dieses Spiel und denkt sich die ganze Zeit, ich löse ja eigentlich nur Rätsel, aber dass diese Botschaften nach den Rätseln auftauchen, hat einen sehr, wie soll ich sagen, das hat einen sehr tiefen Effekt. Also man denkt sich am Anfang so, der will mich ja eigentlich nur ärgern, indem er mir die Lösung sagt, nachdem ich das Rätsel gelöst habe. Aber ich glaube, dass das nochmal dieses Learning, was du gerade hattest in dem Rätsel, nochmal festigt durch diesen Spruch. Weil du so ein kleines Belohnungsprinzip hast, du sammelst so ein Sammelbildchen ein und bekommst nochmal so einen Spruch. Und in dem Moment wird dir nochmal klar, was habe ich eigentlich hier gerade als Mechanik wahrgenommen oder gelernt. Ja? Also sprich, du lernst dann halt in dem Moment nicht jede Wand, die eine Wand ist, zum Beispiel, ist auch eine Wand. Ja? Durch viele Wände kannst du durch, jetzt nur als kleines Beispiel. Und oft wird einem das dann sonst gar nicht so bewusst.
Das stimmt, das ist wirklich sehr, sehr mächtig und auch nicht einfach nur ein Achievement, sondern wirklich man hat gerade selber durch eigene Macht und eigene Cleverness das Puzzle gelöst. Ja. Und das sagt einem das Spiel dann nochmal ins Gesicht damit. Und das ist einfach ein sehr tolles Gefühl.
Und es ist wirklich sehr befriedigend, wenn man dann alles geschafft und gelöst hat. Und weil man wirklich weiß, also man darf sich das nicht verderben, das Internet. Ich hatte das Glück, du vielleicht auch. Wir hatten eine Vorabversion, da war das Internet noch nicht voll mit Lösungen und YouTube-Videos mit Walkthroughs. Das heißt, ich war auch gar nicht so verführt zu gucken. Aber das Spiel ist natürlich echt auch eine Prüfung an einen selber, an die Selbstdisziplin, wenn man jetzt seit 2 Stunden an dem blöden Rätsel nicht weiterkommt, wirklich nicht zu gucken. Mhm. Weil man macht sich doch schon einiges kaputt, wenn man Lösungen guckt. Also was ich erlauben würde, wäre jemanden, der auch spielt, einfach mit ihm drüber reden. Das hilft ungemein. Ja, sich so gegenseitig einfach drüber unterhalten, kennt man auch aus Alltagssituationen, wenn man selber ein Problem schildert, es hilft einfach schon, einfach dem anderen zu erklären, ich bin gerade an der Stelle, da sind diese grünen Steinchen und so weiter, und in dem Moment fällt es einem dann manchmal schon auf. Ja. Das macht sehr viel Spaß, dieser Austausch ist super, aber die Lösung nachzugucken, das macht das ganze Spiel kaputt, absolut.
Ja. Anti-Chamber.
Tolles Spiel.
15 Euro oder so.
Ist leider PC und Steam exklusiv momentan.
So viel er arbeitet, Preise. Glaube ich, an Mac.
Aber jetzt momentan arbeitet er, glaube ich, noch so ein paar Bugfixes, die natürlich jetzt durch diese große Masse an Spielern, die dieses Spiel jetzt gespielt haben, aufgetaucht sind, zu fixen. Aber Mac steht auf jeden Fall auf dem Plan. Klar, ist ja auch schon auf Steam jetzt. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass das früher oder später auch für die Konsolen umgesetzt werden. Ich weiß gar nicht, ob es bis jetzt einen Gamepad-Support hat. Habe ich gar nicht ausprobiert.
Ich glaube nicht, aber wie immer kann man da am PC ein bisschen
umsetzen. Ist ja eine Unreal Engine, also von daher kann es ja nicht so schwierig sein. Man braucht auf jeden Fall keine... Na doch, es werden schon relativ viele Maustasten gebraucht im späteren Spiel. Das würde mit dem Gamepad aber auch funktionieren. Unbedingt. Ja. Genau. Eine kleine Sache würde ich noch spoilern wollen, und zwar, wenn man es wird nicht ganz klar, aber so die erste Stunde oder so hat man ja diese Waffe in Anführungsstrichen noch nicht. Also das Tool sozusagen. Also die Portal Gun würde ich jetzt mal behaupten, von diesem Spiel, die andere Fähigkeiten hat als die Portal Gun, aber es ist eben auch ähnlich wie in Unreal hat man eine Waffe, die physikalische Gesetze umformen kann, soll man es mal so formulieren. Eigentlich nicht, gell? Klötzchen-Manipuliermaschine?
Ja, Klötzchen manipulieren.
Genau, also die spielen im späteren Spiel eine große Rolle.
Genau.
Und da kommen dann auch die Farben ins Spiel.
Derzeit hat die neue, teilweise bahnbrechende Fähigkeiten.
Genau, ganz Metroid-mäßig.
Genau, das ist dieser Metroidvania-Aspekt.
Das heißt, man trifft dann später eben auch auf Räume, wo man am Anfang denkt, da kommt man noch nie im Leben rüber, und nachher mit den Fähigkeiten der späteren Manipulationsmaschine ist es ein Kinderspiel.
Ja.
Und ja, so ganz im Metroid-Stil. Man sieht Stellen, an die man nachher erst wieder hinkommt. Das ist ein wunderschönes Spiel. Vor allem das Ende hat mir auch sehr gut gefallen. Da hören wir jetzt aber auf an der Stelle. Aber eben, dazu noch, es ist ein sehr schönes Spiel, aber es fehlt, wenn ich jetzt einen Kritikpunkt äußern würde, also mir hat es jetzt im Spiel nicht so gefehlt, aber so für... Eben dann doch im direkten Vergleich zu Portal hat mir so ein bisschen diese zusammenhängende Narrative dann doch so ein bisschen gefehlt. Also die Rätsel sind es allemal wert, das Spiel zu spielen, und das war auch die ganze Machart und so ist super, aber das Spiel würde durchaus auch nicht verlieren, wenn es noch so eine Geschichte hätte, oder? Also wenn man diese Arbeit noch reingesteckt hätte und da irgendeine kleine Story drumherum gewickelt hätte.
Also tatsächlich hatte ja, bevor Anti-Chamber hieß, hatte es wirklich auch diese Narration, aber das war ihm irgendwann zu artsy-fartsy. Also er hat da das dann absichtlich rausgeschnitten. Ist schwer zu sagen, ich weiß es nicht.
Es steht so für sich jetzt auch ganz gut da, weil man eben auch sehr viel Zeit mit sich selber verbringt durch das Spiel. Vielleicht hat er das dann auch gemerkt, wenn er das, sich da zurücknimmt, was erzählen zu wollen, dass man diese, ja, diesen philosophischen Ansatz, den das ganze Spiel ausstrahlt, der kommt dadurch natürlich noch viel mehr zum Tragen.
Ja, es findet halt viel im eigenen Kopf statt.
Genau, ja. Naja, von daher. Es hat dieses Spiel hat diese Erwartungen bei mir erfüllt. Ich habe es gestern auch getwittert. Es hat ziemlich genau die Erwartungen erfüllt, die ich eigentlich an The Unfinished Sworn hatte. Ja, du kennst dieses Spiel, Unfinished Sworn, mit diesen Klecksen. Ist ja auch alles so weiß und dann nur schwarz als Farbe am Anfang. Und man wirft diese Kleckse und dadurch erlebt man so eine ganz neue Dynamik und ein ganz neues Spielprinzip. Und das hat mich ja dann eigentlich ziemlich enttäuscht, weil diese Mechanik nutzt sich nach 20 Minuten komplett ab. Und dann merkt man auch, dass den Entwicklern nicht mehr so richtig eingefallen ist, was sie mit dieser bahnbrechenden Mechanik eigentlich anfangen können. Und bei Antechamber hat man ein paar Grundmechaniken, und aber in jeder Stunde, die du weiterspielst, wird alles halt nochmal komplett auf den Kopf gestellt und es kommt immer noch mehr dazu und noch mehr und er hat immer noch eine Idee mehr und da kommt nochmal eine Kammer mit noch einer Idee mehr, die du vorher nicht gesehen hast. Also es ist unfassbar.
Aber halt obendrauf.
Genau. Also oft kombiniert sich's dann und es stapelt sich, aber selbst am Ende kommen dann irgendwie noch Sachen dazu, wo du dachtest, ja, ich dachte, ich habe jetzt schon alles gesehen und jetzt hat er nochmal hier so eine Idee, die noch nicht vorgekommen ist.
Wobei am Ende dein Vokabular so gut ist, dass du dann teilweise die Hindernisse auch schon kennst und genau weißt, was du jetzt zu tun hast.
Genau, und dann erschwert sich's halt durch die Masse, die du dann machst, erfüllen musst gleichzeitig und kombinieren musst. Und es geht dann auch so in Fleisch und Blut über, gell? So gewisse Sachen, am Anfang in einem Raum, wo sonst nichts war, außer dieser einen Mechanik, hat man irgendwie 20 Minuten verbracht, bis man es verstanden hat. Und dann am Ende rennt man durch die Räume durch und fühlt sich sehr, sehr erhaben dadurch. Mhm. Weil man sofort auf den ersten Blick so, zack. Hat er echt gut hinbekommen. Ja. Gut, was mich noch wahnsinnig interessieren würde, wie viele Leute dieses Spiel wirklich durchspielen.
Er meinte eben auf Twitter, das trackt er gar nicht.
Ja, schade.
Bei anderen Spielen, die Achievements haben, kann man das ja dann sehen. Mhm. Aber hier nicht, keine Ahnung. Schwer zu sagen.
Also bei der Aufmerksamkeitsspanne des Durchschnittsspielers heutzutage, wenn man dann eine Stunde hängen bleibt, und es kommt irgendwie die nächste Steam-Sale, würde mich echt interessieren. Weil es kann schon auch sehr motivieren. Also wenn man ein bisschen was übrig hat für so Rätsellogik und sich da festbeißen mag und kann. Aber wir wissen ja auch von großen Spielen, so Assassin's Creed, irgendwie nur 20% der Leute sehen überhaupt nur das Ende bei solchen großen Titeln.
Was eigentlich auch Wahnsinn ist,
bei einer Millionenproduktion. Ja, stimmt natürlich. Ja. Aber meinst du jetzt Wahnsinn, dass es für so viele Leute, die das spielen, noch relativ viel ist? Oder dass so viel Geld in 80% des Spiels gesteckt wird, die gar nicht gesehen werden?
Ja, genau.
Ja. Gut, aber verkauft ist verkauft, oder? Ist ja eigentlich egal, ob die Leute es durchspielen.
Solange sie einen DLC kaufen.
Stimmt. Gut, wenn du noch was hinzufügen möchtest?
Nee.
Nee, außer die Leute sollen es kaufen, ne?
Auf jeden Fall. Und irgendwie, es ist mal ein Spiel, das ohne Waffen und Brüste und Gewalt, Porno auskommt. Zeigt das euren Großeltern. Und
ohne DLC.
Und ohne Achievements und so ein Scheiß.
Ohne Achievements eben sogar. Ja, ohne Grafik sogar. Genau. Wie gesagt, auf Steam exklusiv ist gerade überall auf Platz 1 bei Steam. Ist, glaube ich, sogar im Sale gewesen jetzt am Anfang. Ich weiß nicht, ob
genau, ein bisschen ist. Runtergesetzt.
Irgendwie. Aber kostet auch neu, glaube ich, nur ein 15er, gell?
Ja.
Sollte man sich auf jeden Fall angucken und viel Spaß damit. Und nicht cheaten. Doch, cheaten Fall. Schon. Im Spiel schon, aber nicht die Lösungen angucken. Jeremy, danke und bis zum nächsten Mal. Halt, du wolltest noch hinweisen auf Indie-Fresse.
Ist egal.
Nee, mach doch.
Wir haben in Indie-Fresse Folge 18 übrigens auch ein bisschen über Anti-Chamber geredet.
Neben ganz viel anderen Quatsch.
Neben ganz viel anderen Quatsch.
Gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.